SWR 2 Forum.
Mit dem Thema zwischen Klassenkampf und Identitätspolitik. Was ist heute links? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Es rumort mal wieder im linken politischen Lager. Spöttische Stimmen sagen, weil die Linke tut, was sie am besten kann, sich mit sich selbst beschäftigen. Was ist heute eigentlich noch links, lautet die Frage. Gegen Rassismus kämpfen, für mehr Gendersensibilität und was ist dann mit der guten alten Arbeiterklasse? Auslöser der Debatte ist ein Buch der linken Politikerin Sarah Wagenknecht, in dem sie ordentlich austeilt gegen Grüne, Sozis und ihre eigene Partei. Zitat: Links steht heute in den Augen vieler Menschen nicht mehr für Gerechtigkeit, sondern für Selbstgerechtigkeit. Genderaktivismus statt Klassenkampf, moralische Empörung statt sozialer Frage, Identitätsklein-Klein vorbei an den Interessen der Mehrheitsgesellschaft. Was ist dran an Wagenknechts Kritik und vor welchen Herausforderungen steht die Linke, auch mit Blick auf die Bundestagswahl? Darüber wollen wir reden in diesem SWR 2 Forum mit der Soziologin Professorin Dr. Silke van Dijk von der Universität Jena, dem Bundestagsabgeordneten Nima Movasat von der Linkspartei und dem Soziologen und Publizisten Professor Dr. Wolfgang Engler. Herr Engler, Sarah Wagenknecht zeichnet in ihrem Buch das Bild einer Linken, die dafür kämpft, dass man nicht mehr Zigeunersoße sagen soll, sondern Paprikasoße ungarischer Art, dass Kinderbücher von rassistischen Klischees gesäubert werden und alle Gendersternchen verwenden. Was dabei zu kurz komme, seien die eigentlichen linken Themen: Sozialabbau, materielle Ungleichheit. Hat Wagenknecht mit dieser Diagnose recht? Hat die Linke eine identitätspolitische Schlagseite?
Es gibt die Phänomene, die sie beschreibt, das scheint mir ganz unbestreitbar. Ich hatte, als man sich noch öffentlich treffen und miteinander diskutieren konnte, das war, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr, eine Gesprächsrunde hier in Berlin an einem großen Theater, an der Volksbühne, konnte mir die Gäste aussuchen. Das grobe Oberthema war auch soziale Fragen, Identitätspolitik. Und einer meiner Gäste war Sarah Wagenknecht und natürlich hat sie eine Position auf der einen Seite gewissermaßen dieser Problematik. Aber wir haben dann auch gefragt, oder ich habe sie gefragt, ja mein Gott, das, was wir jetzt erleben, viele der Krisen, die wir jetzt erlebt haben in letzter Zeit, von der Weltfinanzkrise über die Flüchtlingskrise bis zur jetzigen Corona-Pandemie, die wachsende Ungleichheit, das sind doch eigentlich alles Themen, die Wasser auf die Mühlen der Linken gießen müssen. Stattdessen sind sie, wie sie auch in der Anmoderation sagen, stark mit sich selbst beschäftigt. Auch Sarah Wagenknecht ist es ja nicht gelungen, auch nicht mit ihrer Initiative Aufstehen, irgendwie über die Gremien wegzukommen, also die jeweils andere Seite, auch die eigene Partei, zu adressieren und anzusprechen. Und dann nützt es nichts. Es ist richtig, wenn man solche Phänomene benennt, aber man müsste auch sagen, wie kommt man zusammen? Es ist ja nicht genug, dass die Linkspartei diesen Konflikt zwischen Identitätspolitik und sozialer Frage in sich abbildet. Sie muss und zwar systematisch Vorschläge unterbreiten, wie man jenseits eines Formelkompromisses die Fragen der einen Art mit den Fragen der anderen Art einsichtsvoll verbindet, sodass das Publikum sieht, okay, da wird eine Brücke geschlagen, die ist dringend nötig zwischen den, sagen wir mal, grob den kulturellen Themen der Emanzipation, der kulturellen Emanzipation, im klassischen Sinne der sozialen Frage. Und das geschieht nicht hinreichend. Und das müssen sich, glaube ich, beide Gruppierungen oder Lager, wenn man es verschärft sagen will, auch vorwerfen lassen.
Wir werden auf jeden Fall noch drüber reden. Selbstgerecht, abgehoben, heuchlerisch. So beschreibt Wagenknecht den linken Mainstream, die Lifestyle-Linke, wie sie es nennt. Leute, die ihre Erfüllung darin finden, andere moralisch zu belehren. Nicht nur bei den Grünen, auch in ihrer eigenen Partei, die Linke. Herr Movasat, erkennen Sie sich in dieser Beschreibung wieder?
Ganz und gar nicht. Ich finde sowieso, dass sie sehr stereotype Beschreibungen vornimmt in ihrem Buch. Also dann ist sozusagen der Lifestyle-Linke, der mit seinem E-Wagen in dem sanierten Altbau lebt und im Bioladen einkauft. Das passt ja nicht. Also ich meine, sie nennt zum Beispiel unter anderem Fridays for Future als Beispiel dafür. Da sind viele Studierende bei, da sind viele Schülerinnen und Schüler drin. Ich kenne fast nur Studierende in Berlin, die nebenbei arbeiten gehen, die sich überhaupt keinen Bioladen leisten können und schon gar nicht irgendwie in einem sanierten Altbau leben, sondern eher in einer WG mit vier Menschen. Also diese Beschreibungen sind sehr stereotyp, die sie in diesem Buch macht. Ich will nicht ausschließen, dass es eine kleine Minderheit gibt, die so ist, wie sie im Buch beschreibt, aber ich finde es von der Analyse völlig falsch zu sagen. Also in der Linken ist das jetzt sozusagen der Mehrheitsflügel. Wenn man sich das Wahlprogramm der Partei Die Linke anschaut, dann steht natürlich im Mittelpunkt die Umverteilungsfrage. Dann steht natürlich im Mittelpunkt, dass wir einen höheren Mindestlohn wollen, dass wir bessere Löhne, bessere Renten wollen. Das sind die entscheidenden Punkte, Und meines Erachtens verkennt Sarah Wagenknecht einen ganz anderen entscheidenden Punkt in ihrem Buch. Also sie sagt im Prinzip, wir müssen die sozioökonomischen Unterschiede angehen, wir müssen umverteilen von oben nach unten und dann wird alles gut. In der Tat ist die Verbesserung der sozioökonomischen Lage der breiten Bevölkerung ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber es verkennt natürlich völlig, dass selbst wenn man die sozioökonomischen Unterschiede schaffen würde, deutlich zu verringern, Probleme wie Rassismus, Sexismus oder Homophobie ja nicht verschwinden werden. Ja? Also auch wenn, ich mache mal ein Beispiel, auch wenn Mehmet doppelt so viel im Betrieb verdienen würde wie bisher, würde er immer noch Probleme haben, aufgrund seines Namens eine Wohnung zu finden und er würde vielleicht immer noch wegen seiner schwarzen Haare am Bahnhof von der Polizei kontrolliert werden. Diese Probleme bestehen weiterhin und deshalb ist diese künstliche Aufteilung, also ganz wichtig ist die sozioökonomische Frage, nur das müssen wir anpacken und alles andere, das ist ein bisschen Gedöns, das interessiert uns nicht. Das geht an der Lebensrealität von Millionen Menschen vorbei in diesem Land.
Sie haben Wagenknechts Buch einen Feldzug gegen die eigene Partei genannt und trotzdem wurde sie ja vor kurzem wieder zur Spitzenkandidatin der Linkspartei in Nordrhein-Westfalen gewählt, dem Landesverband, aus dem auch Sie selbst kommen. Trifft Wagenknecht mit ihren Thesen also auch unter den Genossen einen Nerv?
Ich glaube, dass, wenn man die inhaltlichen Fragen sich anschaut, die Sarah Wagenknecht aufmacht, dann kriegt sie relativ wenig Zustimmung in der Partei. Es gab vor 1-2 Jahren einen Beschluss im Landesverband NRW, ich glaube, der wurde mit 80-90% Mehrheit gefällt. Da wurde klar für offene Grenzen sich ausgesprochen. Also wenn es da um die inhaltlichen Fragen geht, da gibt es ganz klare Mehrheiten. Aber natürlich haben viele Parteimitglieder Angst, dass wenn Sarah Wagenknecht nicht auf Platz 1 in NRW steht, dass dann es einen großen Krach gibt, dass Menschen uns nicht wählen. Also das ist, glaube ich, diese taktisch-strategischen Erwägungen spielen da eine wesentlich größere Rolle als die inhaltlichen Fragen.
Frau van Dijk, die Reaktionen auf das Buch, die sind heftig, die Emotionen kochen hoch, das mag auch an der prominenten Autorin liegen. Aber jenseits der Person Sarah Wagenknecht, ist das eine Debatte, die die deutsche Linke gerade braucht?
Ob sie sie braucht, ist eine andere Frage. Dass sie führt, ist evident. Vielleicht braucht sie sie auch, um an den Punkt zu kommen, zu fragen, warum wird eigentlich so sehr darüber gestritten, dass klassenpolitische Anliegen und kulturelle Anliegen so gegeneinander ausgespielt werden. Mein Eindruck ist jetzt auch im Buch von Sarah Wagenknecht, aber auch bei denjenigen, die unter der Chiffre Identitätspolitik vielfältigste soziale Bewegungen von Black Lives Matter über Fridays for Future, über MeToo, aber auch ältere Bewegungen wie feministische Bewegungen diskreditieren, dass hier eigentlich diese schiefe Identitätspolitik nicht dazu dient, die sicherlich teilweise vorhandenen Kuriositäten, auch gerade sprachpolitischer Art, zu problematisieren. Die gibt es, aber ich habe den Eindruck, die werden in dieser Kontroverse überbetont, um tatsächlich damit emanzipatorische Bewegungen grundsätzlich zu problematisieren.
Ja, darf ich Sie mal ganz kurz zitieren? Sie haben vor kurzem in einem Vortrag gesagt, dass man sich über kein anderes Thema, mal abgesehen von den Corona-Maßnahmen, derzeit so streiten kann wie über Identitätspolitik. Warum ist das denn so? Warum geht es bei dem Thema so heftig zur Sache?
Weil hier zwei Stränge aus der Linken in Gegensatz gebracht werden. Ich würde sagen, die Linke war historisch immer dann stark, wenn es ihr gelungen ist, ökonomische, soziale und materielle Anliegen mit Fragen der Diskriminierungskritik, der Entfremdungskritik und der Orientierung auf Autonomie zu verbinden. Und was wir gerade haben und warum es so polarisiert ist, ist, dass wir einerseits schon feststellen können, dass die linke Bewegungen, klassenpolitische Anliegen in der jüngeren Vergangenheit manchmal etwas vernachlässigt hat, um es vorsichtig zu sagen. Und dass umgekehrt jetzt diejenigen kommen, die sagen, die Ursache dafür war, dass ihr euch für Emanzipation, für feministische Anliegen, für Rassismus interessiert habt.
Ja, Herr Engler, ich erinnere mich an eine Bemerkung von Ihnen, die lautete sinngemäß, diese identitätspolitischen Debatten, wie wir sie im Moment führen, die machen uns als Gesellschaft kaputt. Warum? Worin genau liegt die zerstörerische Kraft?
Ja, zerstörerisch. Ich glaube, dass diese identitätspolitischen Debatten unter jenen geführt werden, und zwar auch sehr schroff und sehr unversöhnlich, die eigentlich allen Grund hätten, einen gemeinsamen Boden zu finden, um den wirklichen Gegner ins Auge zu fassen. Das ist doch nicht besonders klug, was da stattfindet.
An welche Debatten denken Sie denn da?
Ja, das, was Frau van Dijk eben auch aufgeworfen hat, das sind die sprachpolitischen Debatten. Das ist die Art, wie man denkt, spricht, fühlt, wie das eigentlich richtig ist und sein soll. Sodass Leute den Eindruck haben, dass andere ihnen Vorschriften machen, was der legitime Diskurs ist und sich dagegen wieder aufregen und sagen, aber das ist doch eigentlich nur eine Oberfläche, die wirklichen Fragen sind doch sozusagen Hauptwiderspruch, Nebenwiderspruch. Das alles führt letztlich zu nichts. Und mein Appell ist schon seit geraumer Zeit, wir müssen darauf achten, dass wir, wenn wir Fragen auf der einen Agenda in den Vordergrund rücken, wo ist eigentlich die Verbindungslinie zu den Fragen auf der anderen Agenda und umgekehrt. Ich glaube, es wäre absolut sinnvoll, viel mehr Augenmerk, viel mehr Energie darauf zu verwenden, als diesen Streit, der froh ist. Es sind alle Argumente ausgetauscht, nach meinem Eindruck. Es ist alles gesagt, noch nicht von allen. Und es muss nicht endlos wiedergekäut werden, weil dann passiert eine Schwächung der Linken, der politischen Linken, aber auch der Linken im allgemeinen Sinne, die irgendwie auch selbstverschuldet ist. Und ich muss einen Punkt schon noch hinzufügen. Wenn es denn so wäre, wie Herr Mowassat sagt, dass und auf der programmatischen Ebene ist das sicherlich richtig, wenn man die Parteiprogramme liest, dass die sozialökonomischen Themen da nicht hinten runterfallen, das würde ich auch gar nicht behaupten. Aber warum gelingt es dann der Linken, also der politischen Linken in unserem Land, nicht eine Ansprache zu finden, die einen wie die anderen trifft oder bewegt, berührt? Es ist doch so, dass die Linke in einem Nullsummenspiel gefangen ist, scheint es mir jedenfalls seit geraumer Zeit. Sie gewinnt in urbanen Milieus, in akademischen Milieus, sie gewinnt im Westen und verliert ungefähr das, was sie dort gewinnt im Osten. Und sie hat bei der letzten Bundestagswahl hunderttausende Stimmen an die neue Rechte verloren. Da muss doch irgendwie mal, das muss doch als Weckruf verstanden werden. Selbst wenn wir auf der allgemeinen programmatischen Ebene das beides zusammendenken, es kommt nicht an.
Ja, ich würde gerne noch einen Punkt stark machen. Klar kann man sagen, jetzt sind alle Argumente ausgetauscht, aber ich glaube schon, dass hier gerade was ganz Zentrales verhandelt wird. Nämlich schon, dass sich auch Bevölkerungsgruppen wehren, die ihre Privilegien verlieren. Und ich finde schon, dass wir jetzt auch bei Sarah Wagenknecht und anderen aus dem Lager immer die Position haben, wir müssen wieder die Mehrheitsgesellschaft sehen. Und das ist immer so eine Idee, da gibt es so kleine, privilegierte, exaltierte Minderheiten, die total Spaß daran haben, den ganzen Tag über Sprachpolitik zu sprechen. Und da würde ich sagen, das ist schon ein Problem. Wir haben eine lange Geschichte, in der Mensch gleich weißer Mann war. Und dass jetzt die Gruppen, die eben nicht weiße Männer sind, mehr Gehör gefunden haben und auch sozusagen zu Recht verlangen, dass diese Normalität herausgefordert wird, das provoziert eben auch Widerspruch. Und ich finde, darüber muss man schon reden, dass es hier eben nicht nur um moralische Belehrungen geht, sondern es geht darum, dass Menschen, die lange ausgeschlossen haben, beanspruchen, Teil dieser Menschheit zu sein. Und eine Sache ist mir auch immer noch wichtig, wenn wir immer diese Sache haben, die Mehrheitsgesellschaft und die Minderheiten führen dazu, dass jetzt die normalen, in Anführungsstrichen, Mehrheiten zu den Rechten rennen. Das ist auch eine Frage von Dominanz. Wer sind denn die Minderheiten? Unter denen werden in der Regel erstaunlicherweise auch die Frauen gefasst. Wenn man jetzt mal Frauen, Menschen mit Migrationshintergrund, Schule und viele andere Gruppen zusammenzählt, dann muss man sagen, das ist die Mehrheit der Gesellschaft. Und deswegen glaube ich schon, wir haben einen zentralen Konflikt darin, wo sich auch entscheidet, wer definiert, was normal ist und was die Mehrheit ist. Und da halte ich die Bewegung, die jetzt als identitätspolitisch problematisiert wird, für total wichtig, weil die gezeigt haben, dass es nicht so war in der Vergangenheit, dass es ein Universales gab, sondern dass es gesellschaftliche Gruppen gab, vor allem Männer, vor allem weiße Männer, die die Möglichkeit hatten, ihre Positionen als allgemeine darzustellen. Und ja, diese Debatte haben wir. Und jetzt werden die anderen kritisiert dafür, dass sie ihr besonderes Süppchen kochen. Das halte ich schon für ein Problem.
Herr Mowassat, einer der Hauptvorwürfe von Wagenknecht ist ja, die Linke in Deutschland habe sich abgekoppelt von den, schwieriger Begriff, einfachen Leuten, von den Paketboten, den Supermarktkassiererinnen. Die würden sich für identitätspolitische Fragen schlicht nicht interessieren. Ist das so?
Also ich würde ja mal gerne den Spieß an der Stelle umdrehen. Wir hatten ja jetzt diese Debatte um alles dicht machen von Jan-Josef Liefers, wo sozusagen Prominente sich in einer sehr problematischen Art und Weise, wie ich finde, über die Corona-Politik beschwert haben. Und dann haben Pflegekräfte etc. Darauf ja reagiert und gesagt, also was soll das? Ne? Wir stehen da und schuften da und dann kommen ein paar Promis aus ihren Villen und hauen diese Sprüche raus. Und auf welche Seite hat sich Sarah Wagenknecht gestellt? Nicht auf die Seite der Pflegekräfte, die hart schuften jeden Tag in den Krankenhäusern, sondern auf die Seite der Prominenten. Da muss man sich natürlich schon fragen, auf welcher Seite steht man? Ich finde, die Linke steht auf der Seite derjenigen, die hart arbeiten, auf jeden Fall. Also das tun wir politisch, das tun wir programmatisch.
Aber lassen Sie mich dann dazwischen fragen, diese Vertretung von Identitätspolitik, indem man das in den Mittelpunkt stellt, welche Abstammung, welche Hautfarbe, welche sexuelle Orientierung jemand hat. Hat Sarah Wagenknecht recht, wenn sie sagt, dadurch werden fundamentale Trennlinien zwischen einzelnen Gruppen errichtet und die ohnehin schon vorhandene Spaltung in der Gesellschaft noch weiter vertieft?
Ja, das behauptet sie. Sie kann es meines Erachtens nicht wirklich belegen, was sie da behauptet. Sie sagt ja im Buch, sie nimmt ja positiv Referenz auf die 70er Jahre. Da muss ich schon sagen, also in den 70er Jahren war es so, dass Migrantinnen und Migranten massiver rassistischer Diskriminierung ausgesetzt waren, die sich auch in beruflicher Ausbeutung manifestiert hat. Da gibt es ja das Buch von Günter Wallraff ganz unten, ja, wo er sozusagen beschreibt, wie also Migrantinnen und Migranten also massivst ausgebeutet und entrechtet werden. Und wenn er diese Zeiten lobt und sagt, ja, da haben wir noch nicht über Identitätspolitik geredet, da haben wir nicht über Diskriminierung geredet, der sagt im Prinzip, ich möchte zurück zu Zeiten, in denen eben solche Diskriminierungen Alltag waren. Also ich finde wirklich, dass wir heute so weit sind, auch dass Menschen sich wehren, dass die dritte und vierte Generation der Migrantin heute aufsteht und sagt, ich lasse mich hier nicht mehr wie Dreck behandeln. Ich stehe auf und ich möchte gleiche Rechte haben. Das ist doch gut, dass Menschen das einfordern. Und das ihnen jetzt vorzuwerfen und sagen, also hallo, du bist Identitätspolitiker. Also das finde ich wirklich absurd. Es geht letztlich um die volle Gleichberechtigung. Darum geht es. Es geht, dass Menschen unabhängig von Herkunft, von Hautfarbe, von sexueller Orientierung die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten haben. Und das sozusagen jetzt den Leuten um die Ohren zu hauen und zu sagen, das darfst du nicht, das ist Identitätspolitik, das finde ich nicht nachvollziehbar.
Herr Engler, Identitätspolitik, das heißt, Herr Movers hat das gerade gesagt, auch Kampf um Anerkennung. Es geht um symbolische Bedürfnisse, um Sprache, um Zeichen, um Gesten. Kommt das Problem mancher Linker mit der Identitätspolitik auch daher, dass sie deren Anliegen nicht ernst nehmen? Die Frage nach genderneutralen Toiletten, die ist ja nicht existenziell.
Nee, die ist nicht existenziell, aber ich finde schon, dass diese kulturellen Emanzipationsbewegungen natürlich ihre volle Berechtigung haben. Das kann man überhaupt nicht bestreiten. Also, wenn man lange nicht gehört wird, wenn der öffentliche und politische Diskurs lange von einer Gruppe oder einem Teil der Gesellschaft dominiert wird, dann machen die anderen natürlich irgendwann mal ihren eigenen Laden auf, stellen die Privilegien derer, die bisher den Diskurs heute inne hatten, in Frage. Und das ist für die, die dann Frage stellt, natürlich kein erfreulicher Prozess. Das ist frustrierend. Ein Teil der Reaktion speist sich daraus. Aber ich finde, eines muss man, wenn man etwas längerfristig prozessorientiert diese identitätspolitische Thematik ins Auge fasst im Zusammenhang mit der sozialen Frage, schon sehen. Die stehen ja sozusagen, bewegen sich ja in den Fußstapfen dessen, was in 1960ern in Gang kam und was in den 70ern die neuen sozialen Bewegungen waren, der Feminismus. Und daraus ist vieles hervorgegangen, was uns gegenwärtig beschäftigt. Und wir können doch nicht, auch wenn viele meinen, das meiste auf diesen Feldern sei noch zu tun, ist doch auch einiges geschehen. Wenn wir uns mal überlegen, die umgangssprachlich privat genannten Beziehungen der Geschlechter, der Generationen, aber auch das Verhältnis ganz normaler Bürger zu sogenannten Autoritäten, wie Amtswaltern, Polizisten, Ärzten etc. pp., das ist doch im Laufe der letzten Jahrzehnte mehr, nicht vollständig, auf gegenseitig, auf mehr Respekt, auf mehr Anerkennung, wie Sie in Ihrer Frage auch formuliert, umgestellt worden. Und zugleich ist auf der Ebene sozusagen der basalen sozialökonomischen Beziehungen genau das Gegenteil passiert. Weniger Gegenseitigkeit, mehr Ungerechtigkeit, mehr Spreizung der Einkommen, mehr soziale Ungleichheit. Das heißt, das zeigt uns doch, dass das Vorantreiben einer Thematik auf der einen Seite der kulturellen Emanzipation, der Gleichberechtigung, gleiche Rechte, gleiche Chancen für alle natürlich, hat nicht nur sozusagen auf dem anderen Feld zu Fortschritten geführt, sondern ist begleitet worden von einem enormen Rückschritt auf der anderen Ebene. Und das alleine muss einem, glaube ich, tief zu denken geben. Ein Automatismus zwischen kultureller und sozialer Emanzipation existiert schlicht und ergreifend nicht.
Ich würde noch mal einen Punkt, also damit bin ich erstmal definitiv d'accord, aber ich halte einen Punkt für sehr wichtig, nämlich uns nochmal darüber zu verständigen, was ist eigentlich gemeint, wenn von Identitätspolitik gesprochen wird. Und ich halte es dann für problematisch, wenn damit Politiken abgewertet werden oder kulturalisiert werden, die zum Beispiel auch zutiefst materielle Anliegen haben. Wenn wir uns die Black Lives Matter-Bewegung angucken, wenn wir uns historisch die Frauenbewegung angucken, waren das oder sind das eben gerade nicht Bewegungen, wo es nur um Fragen der Anerkennung und der Sprachpolitik geht, sondern wo es auch um ganz existenzielle Fragen des Überlebens, der Freiheit von sexueller Gewalt, aber auch der materiellen Gleichheit geht. Wir sehen es ja nun gerade auch unter Pandemiebedingungen in den USA, dass schwarze Menschen in den USA ein erheblich viel größeres Risiko haben, schwer zu erkranken oder zu sterben. Das sind eben keine abgedrehten sprachpolitischen Pirouetten, die dort gedreht werden. Und das heißt, es ist total wichtig, gesellschaftlich auch immer zu gucken, wer hat die Macht zu definieren, dass die Anliegen der anderen vermeintlich nur kulturelle oder identitätspolitische sind. Die Frauenbewegung von Anfang an versucht, Anerkennungsfragen, Antidiskriminierung, Kampf gegen Sexismus mit materiellen Fragen zu verbinden. Die haben darauf hingewiesen zu sagen, das Private ist politisch. Oder ein Slogan damals, ihr nennt es Liebe, wir sagen, es ist Arbeit. Das war immer ein Kampf um materielle Teilhabe, materielle Unabhängigkeit. Und ich glaube, dass es teilweise auch ein Machtverhältnis ist, wer definiert, diese Aspekte wegzulassen. Der US-amerikanische Intellektuelle Ta-Nehisi Coates, auch aktiv in der Black Lives Matter-Bewegung, der hat damals nach der Trump-Wahl, als es um die Frage ging, haben jetzt die ganzen ehemaligen Rust Belt-Arbeiter Trump gewählt und wie sind deren Interessen verletzt worden, hat er gesagt, er fände das so erstaunlich, dass die weißen Männer immer ökonomische Anliegen haben und alle anderen anscheinend nur Gefühle und Identitäten. Das fand ich sehr sprechend. Und ich finde, das müssen wir uns auch immer wieder angucken, wenn es darum geht, was ist eigentlich gemeint und wo dient der Hinweis auf die Identität der Diskreditierung der dahinterliegenden Politik. Und ein ganz kurzer Satz noch, was ich immer wieder spannend finde in der Diskussion, wenn es darum geht, ob diese Bewegungen, also die emanzipatorischen, vermeintlich identitätspolitischen Bewegungen spalten, ein bisschen zu sehr verloren geht, dass antirassistische oder feministische Bewegungen die Antwort auf Spaltungen waren. Und das, finde ich, sollte man nicht ganz aus dem Blick verlieren.
Trotzdem möchte ich nur mal bei dieser Spaltung bleiben. Wenn über Postkolonialismus geredet wird, über intersektionale Diskriminierung, über die Frage, ob eine Straße weiter Mohrenstraße heißen darf. Herr Mowasser, das Gefühl, das man den Leuten dabei vermittelt, das ist doch im Zweifelsfall, ihr benutzt die falschen Begriffe, ihr esst die falschen Sachen, ihr fahrt die falschen Autos. Also kurz, ihr seid zu doof. Diese Art der moralischen Kommunikation, das ist doch ein Problem, oder?
Also ich glaube auch, dass man über die Art und Weise, wie man mit Menschen spricht, wie man Menschen anspricht, darüber kann man ja auch diskutieren, ja. Ich bin auch nicht dafür, dass jemand, der streikt, und dann kommt da sozusagen der Akademiker hin und sagt ihm, aber du hast jetzt nicht gegendert, also hör auf zu streiken oder sowas, ja. Oder du hast das falsche Weltbild. Also das ist doch, das ist natürlich in der Tat, wäre das völlig verrückt und auch nichts, was man unterstützen sollte. Aber wenn marginalisierte Menschen sagen, also hallo, wir wollen nicht, dass das Mohrenstraße heißt, ja, ist das doch ein ganz anderer Punkt, ein ganz anderes Thema. Und völlig klar ist doch, dass Probleme unterschiedlich wahrgenommen werden, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Probleme wahrnehmen und dass auch Politik ja auch unterschiedliche Probleme adressieren kann. Also Politik kann ja nicht nur eine Sache machen und alles andere fällt dann flach, sondern man kann natürlich eine Straße umbenennen und zugleich sich für mehr sozialen Wohnungsbau auf kommunaler Ebene einsetzen. Also das sind ja keine Themen, die sich widersprechen oder die gegeneinander stehen. Und dass Sprache sich verändert, ist ein historischer Fakt, ja. Also wenn wir einen Text von vor 300 Jahren lesen, dann haben wir alle große Schwierigkeiten, den komplett zu erfassen, weil der natürlich ganz anders geschrieben ist, ganz andere Begriffe benutzt. Also Sprache verändert sich und es heute Menschen, die früher keine Rechte hatten, entrechtet waren, heute sozusagen ihre Rechte wahrnehmen und sowohl reale sozioökonomische Verbesserungen verlangen, also dass sie zum Beispiel bei Bewerbungen gleiche Chancen haben, dass sie Wohnungen gleichberechtigt Zugang zu Wohnungen haben, aber dass sie auch fordern, dass nicht beleidigende Straßennamen verwendet werden. Ja, das ist, finde ich, deren gutes Recht und es ist eine völlig legitime Forderung, gegen die nichts spricht.
Herr Engler, korrigieren Sie mich, wenn ich mich täusche, aber es wirkt manchmal so, als suche die Linke nach dem moralisch einwandfreien Wähler. Ist das ein Problem linker Parteien? Sie wollen nur von den Guten gewählt werden?
Ach, ich glaube, sie würden gerne auch von denen gewählt werden, die vielleicht nicht so vollkommen sind. Das Problem ist nur, dass sie auf dieser Seite wirklich Probleme haben, eine adäquate Ansprache zu finden. Und ich will nicht behaupten, dass es einfach ist, diese beiden Register der Ansprache, wie spricht man ein urbanes, weltoffenes, polyglottes Publikum auf der einen Seite an und wie spricht man Leute an, die zur Arbeiterschaft gehören, einfache Angestellte sind, Selbstständige, die gerade so durchkommen, wirken pur sind, mit ihren Problemen und auch mit ihrer Art zu denken und zu fühlen. Und das ist eine Herausforderung, die meiner Meinung nach von der Linken bislang nicht gelöst ist, die auch nicht leicht zu lösen ist, aber eine Frage, der man sich stellen muss, weil man ansonsten natürlich das, was Sie sagen, bei manchen den Eindruck erweckt, die sprechen über unsere Köpfe hinweg. Die haben eine ganz andere Art zu denken und zu fühlen. Da ist auch ein pädagogischer Ton drin oder was Didaktisches drin. Die wollen uns im Grunde nicht nur überzeugen, sondern auch erziehen. Und dann schlägt die Sympathie. Und man muss doch mal sagen, ich war in den letzten Jahren viel und jetzt gerade nicht, aber so 2018, 2029 mit verschiedenen Büchern wieder sehr viel im Osten unterwegs. Und wenn man da mit den Leuten näher ins Gespräch kommt, bei Diskussionen, Lesungen, meist danach, dann sagen die einem, also in den 90er Jahren haben wir hier, was weiß ich, in der Lausitz oder Mecklenburg-Vorpommern, und da waren wir auch schon fast verfemt. Wir haben die Linken gewählt, right or wrong my party, weil die haben unsere Fragen etabliert, die haben die auf die Tagesordnung gesetzt, die haben dafür gesorgt, dass es nicht völlig hinten runterfällt. Aber wir haben den Eindruck, und verstärkt auch seit der Flüchtlingskrise, die meinen uns gar nicht mehr. Die wollen tatsächlich uns zu ihrer Ansicht bekehren, zu ihrer Art von Weltoffenheit, von Aufgeschlossenheit, zu offenen Grenzen, mit denen wir aber Probleme haben aus nachvollziehbaren Gründen. Da ist irgendetwas, das kann man auch wirklich nicht leugnen, irgendetwas ins Stocken geraten. Ansonsten müssten doch, sorry, bei der Problemlage, die wir weltweit und auch in Deutschland haben, bei all den Unzulänglichkeiten, die auch die Corona-Pandemie gerade aufdeckt, bei all dem Irrsinn, den die Austeritätspolitik mit der schwarzen Null auch in Deutschland angerichtet hat, indem sie diese gegenwärtige Krise auch zumindest verschärft hat, das müsste doch eigentlich auch der Linken zugutekommen, wenn sie endlich mal sozusagen den Hintern hochbekäme, diese Lagerkämpfe überwindet, das Verbinde entdeckt, wie gesagt, jenseits des Formelkompromisses, dann müsste doch die Linke dastehen, wo die Grünen heute stehen oder wo in vielen Ostländern die Rechten stehen. Warum stehen sie da nicht? Warum dümpeln sie bei 7-8% herum? Da möchte ich heute gerne mal was lernen und hören, warum das so ist, wie es ist.
Frau van Dijk, an der AfD, da mag man vieles kritisieren, aber macht sie aus strategischer Sicht das richtig? Sie gibt ihren Wählern das Gefühl, bei uns kannst du sein, wie du bist, mit deinen Vorurteilen, mit deinen Ressentiments, wir erziehen dich nicht zu einem besseren Menschen?
Naja, das klingt jetzt so, als wäre das ein Angebot für alle bei der AfD. So, bei uns kannst du so sein, wie du bist. Ich würde sagen, da können alle so sein, wie sie sind, wenn sie den Normalitätskriterien der AfD entsprechen. Es ist ja gerade kein Angebot an diejenigen, die nicht diese Normalität verkörpern. Ich halte es für ein ganz großes Problem in der Debatte, immer wieder darauf rumzureiten, dass die AfD jetzt als neue Heimat für die ökonomisch Abgehängten, die bei der Linken keine Heimat mehr finden, fungiert. Ich würde sagen, die AfD hat definitiv aus diesem Lager Wählerinnen gewonnen. Aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie ein Angebot machen, was gerade in der Frage der Migration und der Einwanderung dezidiert flüchtlingsfeindlich und rassistisch ist. Und in dieser Debatte habe ich immer ein Unbehagen damit, wenn, das hat auch Sarah Wagenknecht oft gesagt, die meisten AfD-Wähler sind eigentlich gar keine Rechten oder gar keine Flüchtlingsfeinde, die wollen nur soziale Gerechtigkeit. Und dann muss man halt immer fragen, aber was für eine soziale Gerechtigkeit wollen sie? Und ich würde sagen, das ist ja genau das linke Angebot, zu sagen, nicht exklusive Solidarität für den Kreis von Leuten, die wir vorher definieren, sondern Solidarität für alle. Und dann auch gar nicht anfangen, auf der Ebene zu konkurrieren. Und das ist ja das, was Sarah Wagenknecht macht in der Debatte, und was auch andere sozusagen in die Debatte eingebracht haben, zu sagen, wir brauchen so eine neue linksautoritäre oder linksnationale Alternative. Und da würde ich sagen, was sie sagt, oder linker Konservatismus, ne, die soziale Frage und sonst wieder Heimat und Familie. Da würde ich sagen, nein, links sein heißt eben Freiheits- und Autonomiehemmnisse beseitigen für alle. Und zwar auf der materiellen Ebene wie auf der kulturellen Ebene. Also ohne Angst, verschieden sein zu können, wie Adorno das genannt hat. Und Sarah Wagenknecht möchte, das wurde ja eben auch schon angesprochen, gerne die 70er Jahre soziale Sicherheit für einen definierten Personenkreis und Normalitätsmuster sozusagen, die würde ich auch heute sagen, aus der Zeit gefallen sind. Und jetzt auf der Ebene zu denken, man müsse mit der AfD konkurrieren und eine linksautoritäre Alternative anbieten, halte ich für das Falscheste, was eine Linke machen kann. Und ich glaube, zu der Frage, warum dümpelt die Linke bei 7%, sie ist tatsächlich, jetzt wenn man die Partei sich anguckt, würde ich sagen, in diesem Konflikt verfangen und hat es nicht so richtig geschafft, was Wolfgang Engler auch gerade angesprochen hat. Ich finde, es gibt so viele Beispiele, warum kulturelle und materielle Anliegen kein Gegensatz sind. Eben ging es um die Supermarktkassiererin. Auch die Supermarktkassiererin leidet im Zweifelsfall unter sexueller Belästigung. Auch die Supermarktkassiererin hat vielleicht einen schwulen Sohn. Also auch diese Idee, diese heile Welt, diese oder vermeintlich heile Welt der 70er Jahre, wäre für die Mehrheit noch so. Und jetzt kommen diese privilegierten Minderheiten und kratzen daran. Die geht an der Lebensrealität ganz in Anführungsstriche aus der Rede normaler Leute vorbei, denn auch deren Leben hat sich verändert.
Ja, klar. Wenn ich darf, würde ich da gerne anschließen. Also ich glaube, man muss erstmal, es gab jetzt eine Studie der Bertelsmann Stiftung zur Frage, wer sind eigentlich die AfD-Wählerinnen und Wähler? Und die kam zum Ergebnis, dass 56%, die Studie ist aus dem Februar, 56% der AfD-Wähler und Wählerinnen ein rechtsextremes Weltbild haben. Also das ist also sozusagen mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler der AfD ist einfach rechtsextrem. Die werden auch die Linke nicht wählen, wenn also sozusagen wir das Programm von Sarah Wagenknecht umsetzen würden. Das wäre denen immer noch zu wenig. Das ist sozusagen ein Lager, das bekommt man nicht. Und selbst die SPD hatte in den glorreichen 70er Jahren hatte sie nur 60% der Stimmen der Arbeiterinnen und Arbeiter. Also auch damals hat ein relevanter Teil der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht SPD gewählt. Also da werden Schemas aufgebaut, auch im Buch von Sarah Wagenknecht, die sozusagen mit der Realität nicht so viel zu tun haben, und da werden bestimmte Schubladen aufgemacht. Also ich glaube, das muss man sozusagen auch berücksichtigen bei der ganzen Frage. Und wie könnte sozusagen die Linke rauskommen aus diesem 7-8%-Loch? Also ich glaube sozusagen, ein ganz wichtiger Punkt wäre natürlich, dass man aufhört, sich selber schlecht zu reden. Also das wäre, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Also wenn man natürlich immer Bücher schreibt, in denen man sagt, die Linke kriegt das und das und das nicht hin, dann ist das natürlich auch in der öffentlichen Wahrnehmung, aha, also diese Partei ist nicht gut, sagt ihre prominenteste Vertreterin, dann wähle ich die nicht. Und dann haben wir natürlich folgendes Problem, das bekomme ich ja mit. Wir haben Leute, die sagen, ich wähle euch nicht, weil ihr Sarah Wagenknecht auf Platz 1 gestellt habt. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich wähle euch nicht, weil ihr Sarah Wagenknecht mobbt. Ja? Oder weil ihr nicht ihre Position vertretet oder was auch immer. Das heißt, man ist da in so einem Spagat, wo sozusagen die einen uns nicht wählen wegen diesem Buch und die anderen sagen, also ich wähle euch nicht, weil ihr dieses Buch nicht umsetzt praktisch.
Aber Herr Mowasat, Sarah Wagenknecht ist nicht das einzige Problem der Linkspartei und der Linken. Also die Frage, die Wolfgang Engler aufgeworfen hat, warum die Jahrzehnte der neoliberalen Umwälzung, die wir hinter uns haben, also die Entwicklung von einer Aufstiegs- in eine Abstiegsgesellschaft, wie manche Soziologen sagen, Deregulierung, Prekarisierung, Hartz IV, das sind die Stichworte. Also warum das nicht einzahlt bei der Linken, sondern bei den Rechten, die Frage muss ja noch beantwortet werden.
Also ob das alles sozusagen ob das alles zu den Rechten geht, das würde ich dann auch nochmal bestreiten. Also ob das sozusagen so pauschalisiert man sagen kann, also jetzt alle, die jetzt sozusagen durch Hartz IV betroffen sind, wählen jetzt rechts oder so. Also ob das sozusagen so hindert und die haben alle vorher links gewählt. Also ob das sozusagen sich alles so empirisch belegen lässt, das wage ich zu bezweifeln. Es gibt ja eine empirische Studie, die sagt, 1% der AfD-Wählerinnen und Wähler könnte sich überhaupt vorstellen, die Linke zu wählen. Also da ist ein ganz geringes Übereinstimmungsfeld und das spricht stark dafür, dass die Leute, also Großteil jedenfalls auch vorher schon rechtsextremes Bild hatte und sozusagen die AfD dieses Angebot macht. Die AfD ist sozusagen das Angebot für das, was sozusagen Mittelstudie und andere Studien immer gesagt haben, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, die ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild hat, den aber vielleicht die NPD immer zu bäh war und wo die AfD dann sozusagen eher ein Angebot ist.
Ja, ich finde es auch nochmal die Frage, ne, in der ganzen Debatte, warum wählen jetzt oder haben so viele Menschen jetzt die rechten Parteien gewählt, kommt ja als zentrales Argument immer die neoliberale Wende der SPD. Und das ist natürlich komplett richtig, aber man muss natürlich sagen, in Deutschland, es gibt eine Linkspartei, es gäbe eine Alternative. Und ich finde, das widerlegt auch diese Position, die AfD-Wähler wollen eigentlich nur soziale Gerechtigkeit an dieser Stelle. Ich habe mich bei der Linkspartei jetzt immer gefragt in der letzten Zeit, gerade weil es wieder glücklicherweise eine neue, stärkere Aufmerksamkeit für Fragen sozialer Ungleichheit, Klassenfragen auch in der Gesellschaft gibt, warum die Partei so wenig davon profitiert, warum sie auch in der aktuellen Situation griffige Themen sozialer Ungleichheit, die sich verbinden lassen, nicht stärker in die Debatte bringt. Also ich jetzt auch gerade mit Corona immer denke, wir wissen, dass auch im Normalmodus arme Menschen 10 Jahre früher sterben als Reiche oder Wohlhabende. Und das sind so Punkte, wo ich denke, mir fallen immer so viele Punkte ein, wo die Linke reingehen könnte und das Thema der sozialen Gerechtigkeit so ein bisschen plastischer machen würde. Und ich habe den Eindruck, dass das nicht gelingt, dass die Position sehr abstrakt bleibt und dass genau solche Einstiege jetzt auch in der Corona-Pandemie, habe ich immer gedacht, müsste die Linke durch die Decke gehen, weil die Corona-Pandemie wirklich als Brennglas soziale Ungleichheiten in der Gesellschaft unterstrichen hat. Die schlechte Bezahlung der Pflegekräfte, die klassenspezifische Lebenserwartung. Und ich habe das Gefühl, das gelingt nicht, das umzusetzen. Würde mich interessieren, was Sie dazu denken, warum nicht?
Ja, das ist einerseits auf der Hand liegend. Sie sagen es ja auch, und andererseits eben wirklich, wirklich nicht leicht zu lösen in der Praxis. Man muss bei aller Kritik an dem neoliberalen Regime der letzten 3-4 Jahrzehnte, glaube ich, auch konzidieren, dass das auch erfolgreich war. Das heißt, die Offensive der Ungleichheitstoleranz hat auch in den Köpfen vieler Leute, die eher zu denen gehören, die auf der Negativseite der Ungleichheit stehen, hat irgendwie Wirkung gezeigt, wenn man sich überlegt, welche Art von sozialökonomischer Ungleichheit Menschen vielleicht mit Groll, aber nicht mit wirklichem Widerstand hinnehmen. Das wäre doch noch, wenn das erste Prozent so und so viel Reichtum akkumuliert hätte, wie es gegenwärtig hat, verdienen sie den anderen 99% oder die ersten 10% zu den anderen, die dann kommen. In den 60er, 70er, 80er Jahren, wenn die Unternehmen das 100.000-fache von dem verdienen, was aber, das hätte doch irgendwas bewirkt, das hätte doch linke Parteien wahnsinnig unterstützt und hätte ihnen Auftrieb gegeben, indem sie das problematisieren und skandalisieren. Das fällt heute insofern schwerer, als da irgendetwas auch gegriffen hat. Das muss man zunächst mal zur Kenntnis nehmen, dass da eine Offensive gelaufen ist, eine ideologische Offensive, obwohl der Neoliberalismus ja die einzige Ideologie ist, die leugnet, eine zu sein, sondern eigentlich bloß die Tatsachen sprechen lässt. Da hat was funktioniert. An deren historischer Offensive hat etwas funktioniert. Und das muss man auch in Rechnung stellen. Insofern ist das Terrain nicht ganz so leicht zurückzuerobern. Aber ich würde auch sagen, man darf es auf keinen Fall verloren geben. Und wie gesagt, da sind wir uns ja wahrscheinlich einig. Die Unterscheidung symbolischer und sogenannter materieller Themen ist sozusagen ja, für die Annäherung an das Thema okay, aber letztlich nicht hinreichend, weil viele der sogenannten symbolischen Themen in der Tat mit materiellen Fragen, sehr knallharten materiellen Fragen verknüpft sind. Und auf der anderen Seite gibt es sehr manifeste Fragen, die Arbeitsverhältnisse angehen, die Lebensverhältnisse angehen, die Wohnverhältnisse angehen, die einerseits alle betreffen und andererseits andere wieder besonders betreffen. Also man kann von der Seite eine Brücke schlagen und man kann von der Seite eine Brücke schlagen. Und man kann auch, also ich bin kein Freund des linken Bashing, auch nicht der deutschen Linken, weil es ist ja gar kein spezifisch deutsches Phänomen. Wir haben das doch viel stärker, also diese Rechtsverschiebung im politischen Spektrum, bis hin auch zur Wählbarkeit, ja, sagen wir schon, radikaler rechter Parteien und deren Offensive, siehe die Vereinigten Staaten, siehe den Brexit in England, siehe Frankreich, wenn es da zur Stichwahl kommt, wer weiß, ob nicht diesmal doch Frau Le Pen gewinnt. Siehe Entwicklung, die schon in Österreich in den 80er Jahren begann. Es ist überhaupt gar kein spezifisch deutsches Phänomen und es ist schon gar kein spezifisch ostdeutsches, was jetzt sozusagen nur auf die 30 Jahre, 40 Jahre ostdeutsche Diktatur geworden ist. Es ist ein generelles Problem. Die Linke ringt weltweit mit dieser Frage in die Defensive geraten zu sein und da wieder herauszukommen, müsste sie, glaube ich, wahrscheinlich sind wir da wirklich gar nicht im Dissens, bei allen Fragen schon, Sie müsste sich das sozusagen zur Hauptaufgabe machen. Das wäre fast ein Alleinstellungsmerkmal. Die Grünen lösen das Problem nicht und die bürgerlichen Parteien schon gar nicht. Wie verknüpft man Fragen der einen Art systematisch, alltäglich und wenn es geht, immer mit Fragen der anderen Art?
Herr Engler, Frau Wagenknecht schreibt in ihrem Buch, Linkssein im 21. Jahrhundert bedeutet, Frau von Dijk hat den Begriff schon ins Spiel gebracht, von einem aufgeklärten Konservativismus zu lernen. Und das heißt für sie, sich auf Begriffe wie Nation, Identität, Heimat positiv zu beziehen. Stimmen Sie ihr dazu? Ist das das Erfolgsrezept der Zukunft für die Linken?
Ja, wenn es dann wieder unter Ausklammerung der jeweils anderen Perspektive passiert, dann natürlich nicht. Aber ich finde auch, und mein Gott, den Begriff Heimat abzuwerten, wie das in Teilen der Schickeria schon fast üblich ist. Ich bin irgendwie in den letzten 30, 40 Jahren sehr viel in der kulturellen Szene, auch in Berlin unterwegs, im Theater, habe lange eine Schule geleitet, die Schauspielhochschule Berlin. Da war das eigentlich alles schon abgehakt, war von gestern. Wir sind international, wir sind global, wir sind Kosmopoliten. Das abzuwerten ist wirklich dumm. Den Begriff Heimat verächtlich zu machen und andererseits Geflüchtete zu empfangen, die ihre Heimat verloren haben und darüber bitter traurig sind, das ist doch politisch einfach beknackt. Und ebenso ist es sehr unrealistisch, die Nation abzuschreiben. Gucken wir doch mal in die Art, wie die Corona-Krise, sozusagen wie das Virus, das Virus hat ja auch sozusagen Wir-Bindung evaluiert. Und es mag betrüblich sein, dass Franzosen und Spanier und Italiener in tiefer Verzweiflung ihre Toten beklagt haben und gezählt haben. Die Toten von Europa wurden nicht gezählt bisher. Das heißt nicht, dass Europa keine Bindungswirkung entfaltet, aber natürlich war das eine Stunde der Nationalstaaten. Na, was denn sonst? Wer kann offene Gesellschaften schließen? Nicht die Weltgesellschaft, nicht die UNO, keine internationale Organisation. Das haben Nationalstaaten gemacht. Wer kann hoffen, Respekt für Einschränkungen, massive Einschränkungen der Freiheit zu erzielen, dass das auch befolgt wird? Das können Nationalstaaten, ihre Untergliederung. Man kann sagen, schade, dass das noch nicht weiter gediehen ist, dass die Wir-Bindungen auf Europa und die Welt gerichtet nicht so stark sind, wie die auf die Nationalstaaten. Aber als Faktum muss man das doch mal zur Kenntnis nehmen und all das sozusagen ja, wie soll man sagen, auf den Kirchthofen der Geschichte zuschreiben, weil wir also wahnsinnig kosmopolitisch sind. Das finde ich einfach nur töricht und damit verliert man nur Leute. Mit solchen ist es einfach nur dumm.
Ich würde da doch noch mal gerne einhaken, weil ich finde, das sind schon noch mal zwei unterschiedliche Ebenen. Ob ich sozusagen eine nationalstaatliche Regelungsebene, was wird über den Nationalstaat organisiert, anspreche, oder, und darum geht es Sarah Wagenknecht schon eher, um das Konzept der Nation und auch um ein möglichst homogenes Konzept der Nation, wo sozusagen auch über die nationale Karte ausgespielt wird, wer dazugehört. Ich finde, das sind zwei sehr unterschiedliche Ebenen. Und natürlich müssen wir darüber sprechen.
Ja, absolut, d'accord.
Das ist nicht der Punkt. Ein großes Dilemma der Linken, ne, dass wir historisch die sozialen Errungenschaften, wie sie von der Arbeiterbewegung in der Sozialdemokratie und anderen Bewegungen erkämpft wurden, soziale Rechte, Arbeitsrechte, dass die natürlich nationalstaatlich umgesetzt worden sind. Und das ist das große Dilemma. Damit umzugehen ist aber wirklich etwas anderes als dieses Beschwören von Familie, Nation und Heimat. Und da würde ich auch schärfer auf das Angebot von Sarah Wagenknecht antworten, als Sie das gerade getan haben, weil ich sagen würde, Die macht keinen Hehl daraus zu sagen, links sein definiert sich ausschließlich über die soziale Frage. Und das ist wirklich, würde ich sagen, in diesem Sinne ein linksautoritäres, linksnationales Angebot, was das Etikett links nicht mehr verdient. Weil es genau die Frage, wer sind denn die legitimen Subjekte? Wer verdient denn sozusagen in Betracht gezogen zu werden als Subjekt sozialer Gerechtigkeit? Weil sie das hochkonservativ und reaktionär definiert. Insbesondere auch, was Fragen jetzt von Staatsbürgerschaft und Einwanderung angeht. Was ich immer finde in der Debatte, das zeige ich gerne bei Vorträgen, dass ich denke, wenn wir die soziale Frage stark machen, genau nicht so zu tun, als wäre das ein Thema, was per se zum Beispiel mit der Abschottung gegen Migrantinnen und Flüchtlingen verbunden ist. Es gibt einen starken Internationalismus der Arbeiterbewegung. Es gibt von der sozialistischen Internationalen eine total spannende Resolution Arbeiter und Einwanderung von 1907. Wo es darum ging, warum die Arbeiter in den Staaten sich nicht gegen sozusagen die migrantischen Arbeitskräfte abschotten sollen. Und ich finde, da gibt es einen Internationalismus, den die Linke stark machen muss, weil so wird suggeriert durch das Wagenknecht-Lager, wenn wir die soziale Frage ernst nehmen, dann müssen wir Nation rufen.
Ja, Movasat, Stichwort Nation. Braucht die Linke weniger Wunschdenken, mehr Pragmatismus?
Also die Linke braucht erstmal vor allem einen klaren Kompass, eine klare politische Haltung und muss sozusagen auch eine Erzählung haben, eine optimistische Erzählung, ja, wohin es gehen soll. Ich meine, was Sarah Wagenknecht im Buch macht, ist ja in gewisser Weise, ja, zu sagen, also ich habe mir jetzt mal angeguckt, was die Leute denken. Das denken die und deshalb muss die Linke so sein. Und deshalb sagt sie eben, die Leute wollen soziale Gerechtigkeit, aber die wollen sozusagen keine Geflüchteten. Ja, jetzt mal sehr, sehr kurz gefasst. Ja, und daraus leitet sie ja so einen Linkskonservatismus, ich würde es eher so eine Art Linksnationalismus nennen, ab. Ich finde aber, die Linke muss sozusagen sich positionieren und sagen, was will sie eigentlich, wo will sie hin und versuchen, Leute da abzuholen. Natürlich in einer Sprache, die inklusiv ist, in einer Sprache, die Menschen verstehen und in einem Gestus, der nicht von oben herab ist. Selbstverständlich. Mhm. Also da bin ich auch nicht für, dass man jetzt sagt den Leuten, das, du bist böse und so müssen wir das jetzt machen. Aber sozusagen nicht den eigenen politischen Inhalt danach ausrichten, was irgendwie gesellschaftlicher Konsens ist, ja, sondern eine Haltung formulieren und dafür versuchen, Menschen zu gewinnen. Weil sonst sozusagen ist links eben dann auch keine Fortschrittserzählung mehr, sondern eben tatsächlich dann rückwärtsgewandt und überflüssig aus meiner Sicht auch. Und im Sinne von zum Beispiel dem Begriff der Nation, ja, also da sehe ich das auch so. Also man muss natürlich die Frage der Nation als regulatives Instrumentarium, also in dem Bereich, wo sozusagen linke Politik stattfindet, ja, wo Regelungen stattfinden, wo man zum Beispiel höhere Unternehmenssteuern durchsetzen könnte, ja, da muss man das natürlich als Referenzrahmen nehmen, aber das sozusagen zu betonen, die Nation als etwas ganz Tolles, eine tolle kulturelle Errungenschaft, das ist insofern problematisch, als dass es eben häufig auch zu einer Ausgrenzungsrhetorik führt, die eben nicht dazu gehört. Und dann sozusagen wird das sehr, sehr problematisch, weil man dann eben nicht mehr diesen typischen linken Internationalismus pflegt, ja, was ja übrigens auch jetzt keine Erfindung der deutschen Linken oder so ist, sondern ein ganz alter Ansatz der Linken ist, ja. Deshalb heißt sie ja sozusagen das Lied, was wir haben, am Ende eines jeden Parteitages singen, die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Ja? Also wir wollen ja über den nationalen Tellerrand hinausschauen. Wir wollen globale Gerechtigkeit schaffen. Das ist Ziel linker Politik. Und eben nicht nur zu sagen, also uns interessiert nur, was im eigenen Vorhof passiert.
Das haben wir auch nicht jeden Tag, dass unser SWR2-Forum mit der Internationalen endet. Zwischen Klassenkampf und Identitätspolitik. Was ist heute links? Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen für die Diskussion, bei der Soziologin Silke van Dijk und bei dem Soziologen Wolfgang Engler und Nima Mowassert. Er sitzt für die Linkspartei im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Michael Riesel. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.